NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. November 1494, der Geburtstag des Dichters Hans Sachs.
Ich bin in Ruh, Hans Sachs, ein Schuhmacher und Poet dazu.
Stolz und stimmgewaltig singt er das auch in Richard Wagners Oper Die Meistersinger von Nürnberg, der Dichter und Schuster Hans Sachs.
Und bin in Ruh, Hans Sachs, ein Schuhmacher und Poet.
Dabei war der Spruch, der hier durch die Musik so veredelt wird, eigentlich ganz anders gemeint, als ironischer Kommentar zu den dichterischen Qualitäten seines Helden. Ein Meister des Holperverses sei er gewesen, dieser Hans Sachs, dachte man lange Zeit. Ein Möchtegern-Poet, der besser bei seinem sprichwörtlichen Leisten geblieben wäre, statt mit der Muse zu flirten. Doch das ist wirklich ein Vorurteil. Wagners singender Opernheld hat zwar mit seinem Vorbild so viel Ähnlichkeit wie das Christkind mit dem biblischen Jesus, aber er ist, wie der historische Schuster Hans Sachs, überzeugt von seiner poetischen Berufung.
Und als ich meines Alters war, fast im 20. Jahr, tät ich mich erstmals unterstan, mit Gottes Hülf zu dichten an.
Na gut, das hört sich zwar wirklich an wie Reim dich oder Ich fress dich, aber nur in den Ohren der später Geborenen. Damals, im 15. Jahrhundert, klang das völlig anders, normaler, kunstfertiger, ein wirkliches Gedicht. Ebenso wie die Verse, mit denen Hans Sachs sich in seinem Lebenslauf die Summa all meiner Gedicht vorstellt.
Als man zählt 1400 Jahr und 94 Jahr für wahr nach des Herrn Christi Geburt, ich, Hans Sachs, gleich geboren wurd. Novembris an dem 5. Tag, daran man mich zu taufen pflag.
Am 5. November 1494 also, heute vor 515 Jahren. Und zwar in Nürnberg, in einem Winter, in dem die Menschen an einer Seuche starben wie die Fliegen. Kein Wunder bei den hygienischen Verhältnissen damals. Und das sogar in einer Stadt, die weit mehr war als nur dreckstrotzende Provinz. Der Würzburger Professor Horst Brunner, Sachs-Kenner und Forscher.
Nürnberg war damals neben Köln die größte Stadt im Reich. Es war eine freie Reichsstadt. Das heißt, sie regierte sich selbst, hatte nur den Kaiser über sich. Der Kaiser war weit. Und Nürnberg war die bedeutendste Handelsstadt im gesamten deutschen Raum mit Beziehungen in ganz Europa. Und es hatte eine blühende Kultur, also es war einfach so eine Art Hauptstadt auch des Reichs.
Zu dieser blühenden Kultur gehörte auch der Meistersang. Ein Zusammenschluss von Bürgern, vor allem Handwerkern, die sich zum Dichten berufen fühlten. Sie waren organisiert wie eine Zunft, schrieben nach festen Regeln und am Sonntag, meistens nach dem Gottesdienst, stellten sie die Ergebnisse ihrer schöpferischen Anstrengungen öffentlich vor.
Die Meistersingergesellschaften waren ja Dichtergesellschaften, wie sie sich schon im späten 14., dann im 15. Jahrhundert verbreitet hatten in vielen Städten. Es waren Laien, die dort die Dichtkunst betrieben, die aber auch die sogenannten Singschulen veranstalteten. Diese Texte, die sie dichteten, wurden alle mit Singstimme vorgetragen. Und wenn man da geschickt war und gut war, hat man eben auch Ansehen gewinnen können.
Wie sich diese Meistergesänge wirklich angehört haben, kann man nur vermuten. Selbst wenn Richard Wagner sie in seiner Oper so parodiert.
Will heut mir das Herz hüpfen, färben und Fräulein jung. Doch tät der Vater hüpfen, daran ein Bedingung.
Auch Hans Sachs hat gesungen, das ist sicher. Ein imposanter, kräftiger Mann mit vollem Bart. Über seine Herkunft weiß man nicht viel. Nur, dass der Vater ein recht wohlhabender und weitsichtiger Schneidermeister war, der seinen einzigen Sohn auf die beste Lateinschule der Stadt schicken konnte. Nach der Schule ging der Schuhmacherlehrling Hans Sachs erst einmal auf Wanderschaft, wie üblich in jener Zeit, und verdingte sich 5 Jahre lang von 1511 bis 16 in verschiedenen Städten und bei wechselnden Meistern. Er kam dabei ganz schön rum im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation.
Er sagt selber in Bayern, Franken und am Rhein. Er nennt Passau, Salzburg und München. In Würzburg war er. Und von da ist er dann nach Köln und Aachen, also an den Niederrhein, gewandert.
Und als Hans Sachs mit Anfang 20 zurückkehrte, um sich für den Rest seines Lebens in Nürnberg niederzulassen, war er nicht nur ein erfahrener Schuster, sondern er hatte auch seine poetische Begabung entdeckt. Auch weil er mit der üblichen Freizeitgestaltung von jungen Leuten nichts anfangen konnte. Saufen, Huren, Spielen, auch Sport wie Fechten und Ringen, das war alles nicht sein Ding. Immer dieser Kater hinterher, der alkoholische und der moralische.
Was Kurzweil menschlich Herz erfreut, darin sich üben junge Leut. Jedes sein Reue mit sich bracht, des wurden all von mir veracht.
Hans Sachs, der erfolgreiche und selbstständige Schuhmachermeister, heiratete 1519, wurde Vater von 5 Töchtern und 2 Söhnen, die er alle überlebte, ebenso wie seine Frau Kunigunde, die nach über 40-jähriger Ehe starb. Er heiratete ein zweites Mal, eine sehr viel jüngere Witwe mit 6 Kindern, auch das augenscheinlich eine glückliche Wahl. Nebenbei aber dichtete er, unermüdlich und so produktiv, dass er innerhalb weniger Jahre ein bekannter Mann wurde, erst in seiner Stadt, dann im ganzen Land. Er schrieb Fastnachtsschwänke, Sinnsprüche, Dialoge und natürlich Gedichte für den Meistersang. Doch in allem, auch in seinen Komödien, zeigte er sich als ein überaus kritischer Kopf. Sachs schaute sich genau an, was um ihn herum passierte, in der Politik, in der Kirche, in den Familien. Und bei so ziemlich allen gab er seinen Senf dazu, oft einen recht scharfen. Zum Beispiel 1527, als er mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche abrechnete.
Weil sich der Papst von Gott abwendet, hin zu Besitz und weltlich Regiment, zu Blutvergießen, Krieg und Streit, ist er kein Hirt der Christenheit.
Verse, die wie Zunder wirkten, denn im Land brodelte es. 1517 hatte Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen veröffentlicht, der Beginn der Reformation und der darauf folgenden blutigen Glaubenskämpfe. Nürnberg, die große Reichs- und Handelsstadt, wurde von einem Patrizierrat regiert. Und der wollte vor allem eins, die Geschäfte nicht gefährden. Das hieß neutrale Beziehungen zu Katholiken und Protestanten. Wenn jemand dagegen verstieß, gab es Ärger. Auch für Hans Sachs und seine Papstkritik.
Es ist seines Amtes nicht und es gebührt ihm auch nicht. Darum erteilt ihm der Rat einen ernsten Verweis, dass er sich um sein Handwerk und seine Schuhmacherei kümmere und damit aufhöre, Bücher oder Reime zu veröffentlichen. Sonst muss der Rat entschiedene Maßnahmen gegen ihn ergreifen.
Hans Sachs schäumte zwar vor Wut, er schrieb und veröffentlichte auch weiter, trotz aller Zensur, aber er mäßigte sich. Professor Horst Brunner.
Später hat sich die Einstellung des Rats zu Hans Sachs natürlich schon geändert. Die haben gesehen, der wird immer berühmter. Seine Schriften sind in Hunderten von Auflagen verbreitet. Und auch ein bisschen was von dem Stolz fällt natürlich auch auf seine Heimatstadt. Aber die Zensur gab es immer. Man hat also auch noch in den 50er Jahren, also nun wirklich schon berühmt war, gelegentlich mal auch ihm verweigert, ein Fastnachtsspiel aufzuführen, was ganz harmlos war, was aber vielleicht bei dem katholischen Umland Ärger hätte geben können.
Ärger hatte er ohnehin, trotz seiner Bekanntheit. Denn Hans Sachs war ein entschiedener Anhänger Martin Luthers geworden. Jahrelang hatte er dessen Schriften und seine Bibelübersetzung studiert. Das Ergebnis war ein Gedicht, das ihn schlagartig in ganz Deutschland berühmt machte. Die Wittenbergisch-Nachtigall.
Wacht auf, es nahet gen dem Tag. Ich höre singen im grünen Hag ein wonnigliche Nachtigall. Ihr Stimm durchdringet Berg und Tal. Die Nacht neigt sich gen Okzident. Der Tag geht auf im Orient.
In Richard Wagners Oper Die Meistersinger von Nürnberg stimmen die Bürger das berühmte Gedicht des Hans Sachs an, um ihn selbst zu ehren. In Wirklichkeit waren die Beziehungen zwischen dem Schusterpoeten und einigen seiner Mitmenschen keineswegs spannungsfrei. Denn Hans Sachs war ein Moralist. Professor Horst Brunner.
Dichtung ist einerseits Unterhaltung und andererseits immer auch Belehrung. Also man soll durch das Aufnehmen von Dichtung einfach ein besserer Mensch werden. Wir nennen das heute Moralisieren und finden es ein bisschen langweilig, aber es ist nicht überholt. jeder, der in eine Buchhandlung geht, sieht, welche Unmengen von Ratgebern es gibt. Das ist damals auch als Aufgabe der Dichtung gesehen worden und es bezieht sich auf alle Bereiche des Lebens.
In literarischen Streitgesprächen, sogenannten Religionsdialogen, ließ Hans Sachs Katholiken und Protestanten miteinander diskutieren. Die Luther-Anhänger gewannen zwar immer, aber ansonsten mussten sie von ihm auch heftige Kritik einstecken, wenn sie nicht lebten wie gute Christenmenschen. Zum Beispiel, wenn sie ihre Arbeiter ausbeuteten.
Dann steht der Armarbeiter zitternd bei der Tür, stillschweigend, auf dass er des Kaufherrn Gewogenheit nicht verliere. Hat er etwa vorher seine Arbeit schon beleihen müssen, als dann rechnet der Kaufherr ab mit ihm, wie er will. Büßt der Arme sein ihm zustehendes Geld für seine Arbeit ein, dann freut sich der Reiche des gelungenen Geschäfts und meint, er habe recht gehandelt.
Auch in den Schwenken, es ist nicht immer moralisierend, aber sehr oft, wird eben gezeigt, wie man sich richtig verhält. Und es bezieht sich auf alle Bereiche des Lebens. Auf die Frage nach dem Krieg, nach der Ehe, nach dem bürgerlichen Verhalten, nach dem Verhalten als Handwerker. Was immer Sie wollen, das wird da besprochen.
In dem Fastnachtstück »Der gestohlene Schinken« geht es um Geiz.
Es hat der Vetter voll, sein Schwein fingerdick mit Speck durchspickt, geschlachtet.
Hat er dir eine Wurst geschickt?
Dass ich nicht lache, was nicht gar, obwohl ich selber jedes Jahr gab 5, 6 oder 7 Stück, bringt nie er eine Wurst zurück.
Voll ist als Knauser wohl bekannt, zählt jeden Groschen in der Hand. Ein Filz, der mir Vorteil lauert.
Der Geizhals wird ausgetrickst, zum Schluss schmurgelt ein fetter Braten im Ofen der anderen. Und die Moral?
Das Herz dem Voll wird brechen, hätt diesen Braten er gerochen. Dem Wein nun zugesprochen, wir feiern, bis es tagt, indes der Voll vom Geiz geplagt. Denn wer sein Gut vergräbt, verschließt, wird sehen, dass ein anderer es genießt. Dass Geiz und Gier nicht ewig wachs. Dieses wünscht euch Hans Sachs.
4286 Meisterlieder, 1900 Spruchgedichte, über 200 Tragödien, zum Teil nach antiken Stoffen, dazu Komödien und Fastnachtsspiele, außerdem noch einige Prosaschriften, hat Hans Sachs im Laufe seines Lebens verfasst. Neben Martin Luther der erfolgreichste und auflagenstärkste Dichter seiner Zeit. Er starb mit 81 Jahren, für damalige Verhältnisse wirklich steinalt. Sein Ruhm aber hielt an, bis ins 17. Jahrhundert. Denn die gelehrten Poeten der Barockzeit verachteten die deftige, erdgebundene und alltagskluge Dichtung eines Handwerkermeisters. Erst die Romantiker und die Klassiker entdeckten ihn wieder, allen voran Johann Wolfgang von Goethe. Der schrieb nicht nur weite Teile seines Faust im Stil der sachsischen Knittelverse, er widmete Hans Sachsens poetischer Sendung auch ein Gedicht. Und das endet:
Ein Eichenkranz, ewig jung belaubt, den setzt die Nachwelt ihm aufs Haupt. In Froschpfuhl all das Volk verbannt, das seinen Meister je verkannt.
So gesehen müssten wir fast alle im Froschtümpel sitzen, denn Hans Sachs wird kaum mehr gelesen und mit wenigen Ausnahmen auch kaum mehr gespielt. Schade, meint Professor Horst Brunner.
Ich bin entschieden der Meinung, dass man Sachs heute wieder lesen sollte. Sachs kann uns eine Unmenge noch zeigen über Details des Lebens im 16. Jahrhundert und kann uns vieles sagen über unser eigenes Leben, weil die Themen, die er vielfach behandelt, eben immer noch unsere Themen sind. Und wir können es in entzückender Weise und auch in oft sehr eindrucksvollerweise bei ihm lesen. Und es ist schade, dass man heute diese Art von Dichtung eigentlich nicht mehr für aktuell hält.
Doch kaum jemand würde Hans Sachs heute noch kennen, hätte Richard Wagner ihm in seiner Oper »Die Meistersinger von Nürnberg« nicht ein Denkmal gesetzt. Und da steht er nun auf der Bühne, heiter und klug, umgeben vom jubelnden Volk, mitsamt dem berühmten Satz.
Ich bin in Ruh, Hans Sachs, ein Schuhmacher und Poet dazu.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dohm-Heitzmann an den Dichter Hans Sachs, der am 5. November 1494 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den amerikanischen Komponisten John Philip Sousa.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.